ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Heute darf ich mal die Folge moderieren. Mein Kollege Jochen hat sich, wie ich finde, einen wohlverdienten Urlaub gegönnt. Und ich habe heute zwei interessante Gäste mal wieder. Und zwar habe ich die beiden unter anderem auf dem Kongress in Stuttgart kennengelernt. Das ist einmal der Dr. Ronny Reimann und der Herr Franz Günther Runkel, der die beiden betreuen eine Zeitschrift nicht von Urologen, sondern von den beiden für Urologen, und zwar für Urologen aus Klinik und Praxis. Und diese Zeitschrift heißt Uroforum. Sehr interessant, gibt es seit über 10 Jahren. Und ich habe mich mit den beiden, eben weil sie keine Urologen sind, natürlich unterhalten, wie denn so die Sicht als primär Außenstehender auf die Urologie so ist. Und wir wollen gerne so ein bisschen über diese Zeitschrift sprechen, das, was die Zeitschrift den Urologen vermittelt. Und wir wollen auch gerne so eine kleine Kongressnachlese machen, was von dem Deutschen Urologenkongress jetzt für die Hörer, für den interessierten Laien hängen bleibt und was das vielleicht dann doch in der Zukunft in der Urologie Veränderungen geben wird. Also dann begrüße ich nochmal herzlich den Herrn Reimann. Hallo, Herr Reimann.
Hallo, Herr Dr. Pies.
Und den Herrn Runkel. Hallo, Herr Runkel.
Grüße Sie, Herr Pies. Hallo.
Ja. Wir fangen vielleicht mal mit Ihrer Zeitschrift an, das Uroforum. Herr Runkel, Sie sind ja, also ich muss das vielleicht nochmal kurz einordnen, der Herr Runkel ist praktisch ein Urgestein der Urologie. Also ich kenne ihn schon, wir haben festgestellt im Vorgespräch, dass wir beide schon über 20 Jahre in der Urologie tätig sind und er aber ein ausgebildeter Journalist ist, primär mit der Urologie gar nichts zu tun hatte, aber mittlerweile wahrscheinlich jede Facharztprüfung bestehen würde. Wie sind Sie zur Urologie gekommen? Wie ist das alles entstanden, Herr Runkel?
Ja, also ob das so der Fall wäre, ob ich jede Facharztprüfung bestehen würde, weiß ich nicht. Also ein bisschen Bescheidenheit sollte man da auch noch wahren. Ja, also bin eigentlich von Haus aus Geisteswissenschaftler, also weder Mediziner noch Naturwissenschaftler. Und habe dann nach meinem Studium hier in Köln ein Volontariat gemacht bei der Kölnischen Rundschau als Redakteur an Tageszeitungen, bin dann auch übernommen worden, war ungefähr 8 Jahre lang Redakteur, teilweise in der Eifel, in Gemünd, im Kreis Euskirchen und danach in Leverkusen in der dortigen Stadtredaktion. Und dann passiert da was Eigenartiges. Also ich hatte mich immer schon ein bisschen umgeguckt nach anderen Tätigkeitsfeldern, weil so nach 10, 15 Jahren Tätigkeit im Lokaljournalismus, Schreiben fürs Lokale, jetzt wenn man mal die Studentenzeit mit einbezieht, kommt irgendwann der Gedanke, ach ja, jetzt bist du an dem Punkt hier, aber große Entwicklungen hast du jetzt eigentlich nicht mehr vor dir. Kannst vielleicht noch Redakteur werden, wenn du ganz glücklich bist, dann wirst du auch Redaktionsleiter, aber große inhaltliche Entwicklungen sind eigentlich nicht mehr möglich. Deshalb hatte ich so instinktiv immer geschaut, was gibt's denn sonst noch so? Und dann kam ich auf eine Anzeige aus dem Biermann Verlag. Dr. Hans Biermann, Verleger hier aus Zülpich, der damals eine Reihe von Fachzeitschriften aufbaute, und zwar dezidiert mit dem Fokus auf Berufspolitik. Und er rief eines Tages an und hatte meine Bewerbung bekommen und fragte, hätten Sie nicht Lust, sich mal mit der Urologie zu befassen? Daraufhin habe ich mir ein Lexikon genommen, sah dann in diesem Lexikon eine Zeichnung. Da waren zwei komische Körper, das sind die Nieren, dann zwei Striche, die Harnleiter, dann einen etwas größeren Körper, das war die Blase, und dann kam noch ein Strich unten raus mit so einer komischen Rundung oben, das war die Prostata, und unten ging es halt eben in den Penis. So. Und das, dachte ich, das wird also jetzt dein Leben. Und ja, um es kurz zu fassen, so ist es geworden. Von diesen Anfängen an halt eben immer intensiver mit der Arbeit, also Learning by Doing quasi. Ob ich eine Facharztprüfung bestehen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil mir die Systematik und die Grundlagen fehlen, denke ich mal. Aber ich habe schon ein gewisses Verständnis für das Fach. Ich weiß, wie die Leute ticken und ich weiß auch, welche Themen im Fach relevant sind. Das glaube ich schon.
Und Sie sind ja, wie gesagt, lange dabei. Der Herr Reimann, stelle ich auch noch kurz vor, ist promovierter Pflanzenbiologe eigentlich. Und wir hatten auch schon mal diese schöne Anekdote gebracht, dass er sich ja mit Bestäubung auskennt und er jetzt praktisch bei Menschen sich um die Bestäubungsvorgänge kümmert und darüber Reportagen schreibt. Wie sind Sie denn jetzt ganz frisch zu dieser zu diesem Job gekommen?
Ja, genau. Also ich bin eigentlich gelernter Biotechnologe. Ich habe in Senftenberg studiert und dann in Erlangen promoviert. Dann bin ich da in Richtung Pflanzenmeer abgedriftet. Und da halt Uni irgendwie schwierig ist, da ist immer so ein bisschen Bottleneck dann irgendwann. Das heißt, ein wenig Stellen für viele Absolventen. Habe ich mich eine Alternative umgeschaut und habe 1,5 Jahre auch Lehrbücher gemacht als Redakteur und bin dann jetzt Anfang des Jahres zu den Fachverlagen gekommen, was halt also Medico-Oberfranken ist hier eine Größe in der Region, die haben eben auch eine Sparte Fachverlage und da ist gerade eine Stelle frei gewesen als Redakteur beim Uroforum. Und genau, das war eben interessant am Anfang, also die mich da geworben hat, oder die Personalmanagerin hat dann auch gefragt, ob das nicht ein bisschen komisch ist und so, aber ich hatte mich dann im Vorfeld schon, also ist ein wichtiges Thema und so, und konnte damit dann punkten, dass ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt hatte mit dem Thema.
War denn da eine große Hemmschwelle, sozusagen zur Urologie zu kommen? Weil die Urologie oft so ein bisschen...
Also es hatte ja die Frage von der Personalerin irgendwo auch schon impliziert. Also ich hatte ein bisschen Kontakt mit der Urologie. Ich war einmal im Urologen und es war ein Wartezimmer voller alter Männer. Also das war auch mein Bild von der Urologie bis dahin. Ja. Aber ich dachte, es ist trotzdem eine wichtige Sache. Und Medizin im Allgemeinen hat mich ja auch interessiert. Und nee, also es war jetzt nichts so Schmuddeliges, auch wenn es vielleicht die der Anleiter und so, das schon ein bisschen ja mit Abfallprodukten zu tun hat irgendwo, ne? Aber es ist jetzt nichts, war nicht so groß meine Hemmschwelle.
Jetzt habe ich mal geguckt, Sie produzieren 10 Hefte im Jahr. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also nebenbei noch eine Homepage betreuen, ein Newsletter herausgeben. Der Herr Runkel macht noch einen Podcast auch, Runkels Uroskop. Das ist ja schon eine irrsinnige Arbeit. Also ich produziere einmal in der Woche einen Podcast und bin damit schon ganz gut beschäftigt. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste 10 komplette Hefte redaktionell begleiten, Herr Runkel, wie macht man denn sowas?
Ja, man braucht schon eine gewisse Routine. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und man muss dranbleiben. Also es ist sicherlich schwierig. Also zum Glück haben wir eigentlich nie das Problem gehabt, einen Mangel an Autoren zu haben. Also eigentlich ist es so, dass viele Urologen sehr gerne fürs Uroforum schreiben und dem Uroforum erscheinen. Deshalb fühlt sich ein Teil des Heftes sozusagen immer auch von selbst. Sag mal, die zweite Hälfte ist natürlich trotzdem dann sehr, sehr viel Arbeit. Also kann die Frage auch nicht so richtig beantworten. Es ist schon so, ich glaube, das kann der Ronny auch bestätigen, dass es sehr viel Arbeit ist und dass man einfach versuchen muss, sehr strukturiert vorzugehen und möglichst auch ein System, was man der Arbeitsorganisation auch durchzuhalten, denn sonst wird es eng.
Ja. Und Sie haben sich das so ein bisschen aufgeteilt. Sie sind ja traditionell eher für die politischen Sachen zuständig, ne? Herr Runkel, habe ich immer so wahrgenommen. Ja, und ich glaube, Sie, Herr Reimann, machen eher so die Themen rund um Diagnostik und Therapie in der Urologie, ne?
Genau, das wären so die Schwerpunktverteilungen im Moment, genau.
Ja. Wenn ich jetzt mal so dumm fragen darf, wie nehmen Sie denn so die Urologie in der Außendarstellung wahr? Mussten wir an dem Bild des Urologen für die Allgemeinheit noch was verbessern, verändern können? Oder ist das Bild so, wie es der Urologe an sich, wie er in der Bevölkerung wahrgenommen wird, ist das so okay?
Ja, also Ronny hat es ja im Prinzip eben schon gesagt, als er den ersten Kontakt hatte, dachte er spontan an alte Männer und viel Urin. Mhm. Und das ist ja in der Tat immer, also da die Hemmschwelle gewesen, die zur Öffentlichkeit besteht. Mhm. Ja, also einmal der Name an sich ist, finde ich, etwas kryptisch für Menschen. Also Frauenarzt zum Beispiel versteht jede Frau sofort. Mhm. Da weiß sie ganz genau, was gesagt ist. Was der Urologe nun rein vom Wort her eigentlich tut, ist dem Normalmenschen ja gar nicht transparent, mhm, wenn er nicht so viel mit Medizin zu tun hat. Insofern war das schon so, dass alte Männer und Urin und vielleicht noch ein bisschen Sperma, das waren so die Sachen, die halt eben normalerweise rübergekommen sind. Die
berühmte Korthose.
Ja. Mhm. Und also ein etwas altfränkisches Aussehen, sag ich mal so, es war schon irgendwie, gehörte irgendwie zum Bild dazu. Mhm. Und irgendwie hatte man das Gefühl gehabt, Computer gibt da auch nicht, also Nachrichten oder Datenübermittlung per reitendem Boten. Also so. Aber ich glaube schon, dass sie in den letzten Jahren sehr viel geändert hat, auch vollkommen zu Recht, weil das ist ein hochspannendes Fach, was absolute Hightech zu bieten hat, wenn man an Diagnostik, wenn man an Operationstechnik denkt, was im medikamentösen Bereich die allermodernsten medikamentösen Therapien beinhaltet und generell unterm Strich immer eine Kombination aus operativen und konservativen Methoden darstellt. Also vielseitiger kann ein Mediziner kaum arbeiten als in der Urologie. Und ich finde in den letzten Jahren, vor allen Dingen mit Herrn Wülfing, der das für die DGU ja macht und der Pressestelle natürlich mit Bettina Wallers, hat sich das Bild schon verändert. Der Name ist immer noch sperrig, finde ich. Also, aber okay, mit Männerarzt hat sich halt eben irgendwie nicht so richtig durchsetzen.
Na, ist ja auch falsch, weil wir haben ja auch die Frauen mit ihren.
Also eigentlich müsste man einen ganz neuen. Besseren. Ja, es gibt wohl keinen besseren Begriff dafür. Ne? Mhm. Aber das Image an sich hat sich in jedem Fall gewandelt. Es ist offener geworden. Ich glaube schon, mehr Leute haben verstanden, was das für ein vielseitiges und spannendes Fachgebiet ist.
Und ein Zukunftsfach, ne? Weil wir praktisch absolut bei jeder Entwicklung, die es momentan in der Medizin gibt, auch mitmischen. Ne? Das fängt an bei der Molekularbiologie, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, telemedizinischen Beratungen. Virologie spielt mittlerweile auch eine große Rolle in der Urologie. Also da sind tatsächlich Zukunftsthemen, denen wir uns alle annehmen. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach nur das machen, was wir schon immer machen und alles andere ausblenden, sondern dass wir neue Trends durchaus annehmen. Und da sind wir vielleicht auch schon direkt bei unserem Hauptthema heute, bei dem Urologenkongress. Das ist ja für Sie auch so ein wahrscheinlich so ein Hauptereignis im Jahr, ne, die Berichte rund um den Urologenkongress. Wie haben Sie den Kongress wahrgenommen, Herr Reimann?
Also es war erstmal der erste richtige Kongress seit Jahren, auf dem ich war. Mhm. Und es war einfach riesig, ne? Es war groß im Sinne der ganzen Menschenmassen, die dort waren. Da waren ja 4.500 Teilnehmer zeitweise. Mhm. Und natürlich mit ganzen Corona-Maßnahmen und so, es war echt gut organisiert. Aber es war auch von der Themenvielfalt her beeindruckend. Also ich muss mir im Vorfeld ein bisschen das ganze Programm durchlesen und überlegen, wo ich hingehe. Und ich hätte irgendwie 10 Sachen gleichzeitig besetzen können, weil es doch so viele spannende und verschiedene Themen gibt. Es kam ja gerade auch rüber, wo es darum ging, was die Urologie ausmacht. Die ganzen verschiedenen operative oder medikamentös und auch die ganzen Zukunftsthemen mit Robotik und Molekulargenetik, wo mein Herz auch ein bisschen schlägt von meiner Ausbildung her. Mhm. Und also die Vielfalt hat mich ein bisschen erschlagen. Und es war auch sehr professionell, aber das fand ich auch spannend, weil ich bin ja schon ein bisschen wissenschaftliche Kongresse aus einem anderen Bereich auch gewohnt und die waren da auch professionell, aber hier war es nochmal, vielleicht noch ein Ticken anders irgendwie.
Mhm. Und haben Sie irgendeine Kernbotschaft sozusagen mitgenommen oder sind das viele kleine Mosaiksteinchen, die Ihnen so haften geblieben sind?
Ich glaube, es geht mehr Richtung Mosaiksteine tatsächlich. Also das Große ist halt, dass sich mein Eindruck, den ich jetzt das halbe Jahr gewonnen hatte im Vorfeld, dass die Urologie ein sehr vielfältiges Fach ist und sehr modern, dass sich das bestätigt hat. Auch mein Eindruck von den Entschuldigung, von den Urologen, dass was auch eine interessante Arztgruppe ist, die sind ja schon, also ich komme sehr gut klar mit Urologen, habe ich festgestellt. Die sind meistens sehr witzig und auch unprätentiös, sehr unkompliziert in der Handhabung. Und das hat sich da auch wieder bestätigt. Also das ist so das Große und dann viele kleine Puzzle, also viele kleine so auch Aha-Momente.
Der Herr Runkel, Sie kümmern sich ja vorwiegend immer um die Politik, also was spielt sich auch in den urologischen Verbänden hinter den Kulissen ab. Ich glaube, dass das jetzt vielleicht für unsere Zuhörerschaft jetzt nicht so von so ganz großem Interesse ist, wie jetzt der Verband der niedergelassenen Urologen mit dem Verband der Klinikärzte und so weiter kooperiert oder auch nicht und was sich da so tut. Bleiben wir vielleicht eher bei den medizinischen Sachen, die also vielleicht auch in die Praxis Einzug finden werden oder die schon Einzug gefunden haben. Ich würde da vielleicht gerne mal einsteigen. Zum Beispiel hatten wir ja den Professor Zurhausen als Gastredner, der ja 2008 den Nobelpreis für Medizin bekommen hat für seine Forschungen zu den Papillomviren und zum Gebärmutterhalskrebs bei der Frau. Und da war ja eigentlich ganz klar, dass Viruserkrankungen sozusagen Vorläufer sind, mögliche Vorläufer von Krebserkrankungen oder umgekehrt formuliert, dass möglicherweise mehr Krebserkrankungen, als wir das heutzutage wahrnehmen und wissen, als Infektionsfolge von viralen oder bakteriellen Infektionen sind. Und ich glaube, da fangen wir jetzt auch an, so ein bisschen nachzudenken, welche Rolle spielt denn überhaupt die Virologie innerhalb der Urologie? Nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, absolut. Also es geht eigentlich ja praktisch gesprochen um das Thema Impfen. Das war ja eigentlich traditionell nie so ein Feld, auf dem sich die Urologen jetzt besonders aktiv betätigt haben. Ist aber in den letzten Jahren sehr stark angestiegen, vor allen Dingen durch die HPV-Impfung, was sie sagten, also Peniskarzinomvorsorge, gerade auch bei Jungen, also Jugendurologie als Teilbereich ist auch sehr, sehr stark in den Vordergrund geschoben worden. Und jetzt während der Corona-Pandemie haben ja auch durchaus einige Urologen auch sich am Impfen beteiligt, was ich auch sehr gut finde. Also Sie haben vollkommen recht, Virologie ist auf jeden Fall ein Bereich, der in den letzten 10 Jahren vielleicht viel größere Fortschritte in der Urologie gemacht hat als zum Beispiel BPH-Therapie.
Genau. Und mir ist noch aufgefallen, wenn man so über den Kongress gegangen ist, dass auch, sagen wir mal, nicht die rein medizinischen Themen nur behandelt wurden, sondern dass zum Beispiel auch Aufklärungskampagnen stärker in den Vordergrund rücken. Früher haben wir einfach einen Medizinkongress gemacht, die medizinischen Themen ausgetauscht und das dann versucht, in die Praxis umzusetzen. Mittlerweile ist das eher so ein interaktiver Kongress geworden, der auch Patienten mit einbindet. Und zum Beispiel stand vor dem Kongress ein großer Truck mit einer Kampagne zur Blasenkrebsvorsorge, Früherkennung. Oder es gab einen Stand von einer jungen Organisation, die Männer dazu motiviert, Hodenkrebs Früherkennung zu betreiben. Und das sind, finde ich, Sachen, die einigermaßen neu sind. Also dieser Bereich Aufklärung, Awareness jetzt doch auch mehr bedient wird. Herr Reimann, ist das so? Oder das können Sie wahrscheinlich so rückblickend, weil Sie zu frisch in der Urologie sind, noch nicht beurteilen. Ne?
Die Zeitschiene fehlt mir da ein bisschen, aber mir ist es positiv aufgefallen, auf jeden Fall, dass solche Angebote da waren.
Genau. Jetzt hatten Sie, Herr Runkel, im Vorgespräch, bitte.
Es ist beim PSA-Wert ja auch so ein Thema, seit langem schon, inwieweit Urologen Aufklärung betreiben sollten, ob das gut oder schlecht ist. Und da war eben leider berufspolitisch in den vergangenen Jahren auch immer das Problem, dass sich Berufsverband und Wissenschaftsgesellschaft nicht so 100% einig waren, ob das nun gut wäre, als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung den PSA-Test zur Früherkennung des Prostatakarzinoms einzusetzen oder nicht. Also es gab auch ein paar Hindernisse im Fach, dass dem so ein bisschen entgegengestanden ist. Ich kann eigentlich nur ermuntern dazu, Aufklärung zu betreiben, auch in Richtung der, gerade in Richtung der Bevölkerung natürlich, weil das auch ein Instrument ist, um das Standing des Fachs zu erhöhen, zu verbessern.
Ja, und wir reden ja jetzt hier von Krebsfrüherkennung. Was mir halt auch aufgefallen ist, dass das Thema Prävention auch stärker in den Vordergrund drückt. Das also, ich hatte das auch in früheren Podcast-Folgen schon mal erwähnt, momentan geben wir in Deutschland nur 3-4% unserer Gesundheitsausgaben für Prävention aus. Und das ist noch ein riesiges Missverhältnis. Und ich denke, es macht viel mehr Sinn, Krankheiten zu vermeiden. Also man muss einfach auch erkennen, dass wenn man viel mehr Geld in die Prävention stecken würde, man nicht dieses Geld sozusagen bei der Behandlung abziehen müsste, sondern man könnte Krankheiten vermeiden und hätte dann für die verbliebenen Krankheiten mehr Geld übrig, um diese dann tatsächlich zu behandeln. Ja, und absolut. Ich glaube, da findet ganz langsam so ein Umdenken statt und das nehme ich zumindest anhand solcher kleinen Hinweise dann wahr. Genau.
Richtig, ja.
Gab es sonst Trends, die Sie erkannt haben beim Kongress?
Also ich fand ganz spannend so eine Podiumsdiskussion dieser unkritischen Prostatavergrößerung, wenn das abgetragen werden muss. Da hat ja die Pinkelpause ja auch schon ein paar Folgen gehabt zu verschiedenen Techniken.
Ja. Also
kann mich an der Stelle auch gleich als Fan nochmal der Pinkelpause outen.
genau. Vielen Dank. Sie haben uns jetzt auch schon Cartoons zukommen lassen. Das finde ich natürlich super. Der Herr Reimann ist nämlich, das kann ich ja nochmal kurz einfließen lassen, nebenbei auch noch hobbymäßig Zeichner, Cartoonist. Und da erscheinen dann auch auf der Homepage und ich glaube auch in Zukunft in einzelnen Ausgaben dann Cartoons von ihm und die sind tatsächlich auch sehenswert.
Ja. Vielen Dank, ja. Also genau, momentan erscheinen sie noch im Newsletter und auf der Homepage und wie die Heftausgaben sind, mal schauen.
Freue ich mich drauf.
Wie es angenommen wird. Ja. Genau, das war ein bisschen notwendig, um die Urologie ein bisschen zu verarbeiten, die ganzen Eindrücke, die schlimmen Bilder.
Die schlimmen Bilder?
Ja, die schlimmen Bilder mit schönen Bildern sozusagen.
Ah, sehr schön.
Genau.
Wo waren wir? Beim Podium waren wir, genau.
Beim Podium, ja. Wir haben noch ein paar kurze Schlenker gemacht. Wo einfach mal da verschiedene Experten von verschiedenen Methoden, um diese Prostatavergrößerung abzutragen, da zu Wort gekommen sind bei verschiedenen Fällen. Das fand ich ganz interessant, mal die so gegeneinander zu vergleichen, weil es immer noch so wenig Evidenz in dem Bereich gibt. Ne? Also so wenig, man kann so wenig sagen, das ist wirklich gut, weil es natürlich auch schwierig ist, dann die Studien aufzuziehen bei solchen operativen Verfahren. Aber das fand ich ganz guten Ansatz und ganz interessant.
Das wird ja in Zukunft immer schwieriger, denn mit jedem neuen Gerät, was auf den Markt kommt, was in irgendeiner anderen Form die Prostata behandelt, mit irgendeiner Energie oder irgendeinem Schneidewerkzeug, muss man ja praktisch dieses neue Gerät wieder mit den Goldstandards, die bisher existieren, vergleichen. Und also ich sehe das tatsächlich immer schwieriger, dass man Leuten wirklich empfehlen kann, lass dich mit diesem Verfahren operieren oder mit diesem Verfahren, weil einfach mittlerweile so viele Geräte auf dem Markt sind und man müsste ja eigentlich jedes Gerät mit jedem vergleichen. Und das ist ja studienmäßig gar nicht abzubilden. Sodass wir oft in die Position kommen, dass wir dann so ein bisschen aus Erfahrung heraus, ich schicke in die Klinik, da weiß ich, dass die das gut können, dieses Verfahren, dass man das gar nicht mehr so an objektiven Kriterien festmacht, sondern an Verfügbarkeiten und Erfahrungsschatz. Herr Runkel, ist das richtig oder?
Absolut, ja. Also gerade bei in der BPH-Behandlung, wo wir das Beispiel jetzt angeführt hatten, ist es definitiv so. Vor einigen Jahren galt der Greenlight-Laser zum Beispiel als absolute Innovation und Es wurde gesagt, bald wird die benigne Prostatavergrößerung nur noch mit dem Green Dot Laser behandelt. Mittlerweile sagen mir viele Urologen, dass der Green Dot Laser faktisch tot ist, dass er also sehr auf dem Rückmarsch jedenfalls ist. Und dass dafür so Verfahren wie Aquablation, wo mit Wassergewebe mit hohem Wasserdruck, stark fokussiertem Wasserstrahl Gewebe herausgetrennt wird, viel stärker im Kommen sind. Ob das dann der Stein der Weisen ist, weiß ich auch nicht. Denn interessanterweise passiert immer eines. In gewissen Zeitabständen taucht immer wieder ein Experte auf, der dann in solchen Podien sagt, und übrigens der Goldstandard bleibt doch immer noch die TUR, altbekannte transuretale Resektion. Also es dreht sich so ein bisschen um sich selbst, so ist mein Gefühl. Und was da der Fortschritt ist, also gerade im Feld BPH, ich glaube, das ist für mich, also in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich mal sagen, eines der, wenn man so will, in Anführungszeichen jetzt enttäuschendsten Feldern in der Urologie, weil zwar sehr viel versucht worden ist, aber an wirklicher Fortschritt für die Patienten eigentlich für mich jetzt so aus erster Hand nicht sichtbar geworden ist.
Ja, oder zumindest nicht,
auch so sehen,
nicht dokumentiert. Ja, nee, das sehe ich nicht ganz so, aber es ist zumindest nicht dokumentiert. Ja, also es mag Fortschritte geben. Ich finde zum Beispiel diese Aqua-Ablation von der Idee her sehr, sehr gut. Wir werden das sicherlich auch hier mal vorstellen, aber ich kann halt die Datenlage noch nicht so ganz dazu einschätzen. Also ich glaube schon, dass sich da viel getan hat in den letzten Jahren, aber es ist halt noch nicht gut dokumentiert oder noch nicht gut gegen Standardverfahren sozusagen abgeglichen in Studien. Mhm. Ja. Und es braucht natürlich immer auch Zeit, da sind wir bei dem nächsten Thema, bis sich sowas dann auch bei den Kostenträgern durchsetzt. Da ist ja das bekannte Beispiel, das haben wir auch schon mal in der Folge diskutiert, mit dem MRT bei Prostatakrebsdiagnostik.
Ja. Ja.
Momentan ist es so, immer noch leider so, dass man MRT von der Krankenkasse erst bezahlt wird nach einer Biopsie. Was ist das denn für eine verrückte Situation, dass man erst gucken darf, nachdem man in den Menschen reingestochen hat? Ja, das ist doch völlig hirnrissig, dass man erst biopsieren muss und dann darf man mit dem MRT gucken, ob nicht doch noch was ist, wenn man in der Biopsie nichts gefunden hat. Ja. Also das ist ja, verrückter kann es ja kaum sein. Also das MRT gehört eindeutig, wenn man irgendwelche Zweifel hat, ob eine Biopsie nötig ist, vor die Biopsie. Und das müssen die Kostenträger natürlich irgendwann auch erkennen und dem dann auch Rechnung tragen. Ja.
Ist, glaube ich, auch für das Fach sehr, sehr wichtig, denn der Punkt dieser Detektion von Prostatakarzinom ist ja ein enorm entscheidender für die gesamte Urologie, weil an dieser Wertschöpfungskette, wenn ich es mal so ausdrücken darf, hängt ja gewissermaßen ein Großteil des Fachgebiets. Und bislang war es eben immer so, dass man auf einen Verdacht hin dann biopsiert hat und dann nochmal biopsiert hat und immer weiter biopsiert hat, bis zu diesem unseligen Phänomen der Sättigungsbiopsie. Mhm. Also wenn sozusagen die ganze Drüse dann nur noch ein einziges Ziel für Biopsieproben ist. Und da bietet einfach gerade die Fusionsbiopsie, die MRT-Biopsie hochspannende Methode, um einfach viel, viel sicherer die Patienten herauszufinden, bei denen tatsächlich eine Biopsie notwendig ist und natürlich dann auch diejenigen vor allen Dingen, bei denen das nicht notwendig ist, weil es klar ist oder wenn man warten kann. Mhm. Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Vorgang und ich finde es auch sehr gut, dass die Urologen da sehr großes Augenmerk darauf legen, das einmal wissenschaftlich und technisch zu entwickeln. Es gibt ja viele Studien dazu, die laufen, die auch publiziert worden sind schon, aber auch berufspolitisch eben bei den Krankenkassen dafür werben, dieses Verfahren dann auch in die Regeldiagnostik des Prostatakarzinoms zu überführen. Leider ist es in dem Fall so, wie in vielen Bereichen, ehe etwas in den GKV-Katalog kommt, muss wirklich sehr, sehr viel passieren. Also die konservative Struktur, einfach die schiere Angst, zusätzliche Kosten zu produzieren, die ist sehr, sehr groß bei Krankenkassen und natürlich auch in der Politik.
Jetzt sind wir doch bei der Politik gelandet, ne?
Ja, irgendwie
kommst du da hin. Irgendwie kommst du da immer hin, genau. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge, wo es dann nur um die Berufspolitik geht, weil das ist ja an manchen Stellen ist das ja auch für die Zuhörer wichtig, was jetzt von Kostenträgern übernommen wird und nicht und wo der Zug in Zukunft so hingeht. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass es einen Trend gibt, aber auch schon länger, zu einer gewissen Personalisierung in der Medizin. Also, dass wir schon mittlerweile zunehmend in der Lage sind, zum Beispiel Tumore in der Diagnostik zu charakterisieren, sind sie signifikant oder eben nicht signifikant durch bestimmte Bildgebungsverfahren und Blutentnahmen. Und dass wir auch in der Therapie immer mehr in die Lage versetzt werden, Tumoren besser zu charakterisieren und dann auch gezielter zu behandeln. Und da würde ich vielleicht nochmal den Herrn Reimann auch fragen, weil er ja auch sagt, er interessiert sich so ein bisschen auch für die Molekulargenetik und so weiter. Wenn Sie jetzt so frisch in so ein Fach reinkommen, denken Sie dann, was machen denn die Urologen da? Also sind da noch ganz am Anfang oder sind wir da schon gut dabei mit diesen molekulargenetischen Messungen, die wir jetzt machen können?
Also ich denke, das ist noch so normal. Also ist jetzt nicht so frontiersmäßig, was die Analysemethoden und so weiter betrifft. Aber es macht jetzt Sinn, die anzuwenden, die ganzen Genomics und so, dass man sich das anguckt, diese großen Datenmengen auch analysiert, die aufgenommen werden. Es sind auch schon einige Studien gelaufen, da sind die Urologen auch doch relativ weit, denke ich, die Daten aufgehäuft haben und jetzt muss das halt auch analysiert werden für verschiedene Krankheiten. Also zum Beispiel was ich ziemlich interessant fand, das aber ein bisschen weggeht jetzt von den Krebssachen, ist auch so Infertilität, da habe ich mir einige Vorträge angehört und wie wenig da eigentlich bekannt ist, warum Männer infertil sind. Also von infertilen Männern sind 72%, weiß man es nicht, oder wusste man es bis vor kurzem noch nicht. Und da sind auch viele genetische Marker jetzt entdeckt worden durch solche großen Projekte. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich gute, krasse Forschung eigentlich schon.
Also da bin ich auch drüber gestolpert. Also ich war nicht in der Sitzung drin, aber ich habe das dann hinterher in der Zusammenfassung gelesen, dass man also da auch bei der Unfruchtbarkeit genetische Marker zu Rate ziehen kann. Das ist sicherlich auch noch ein neues Feld, wo wir noch viel von hören werden. Ja,
genau. Ja, das denke ich auch. Das wäre für mich auch so ein Highlight gewesen, wo jetzt gerade viel in der Pipeline ist.
Ja, jetzt haben wir viel geplaudert. Es gäbe noch ein Thema, aber ich glaube, das sparen wir für die Zukunft auf, weil wir da echt noch nicht viel drüber wissen, ist nämlich die Folgen von Corona für die Männergesundheit. Das ist auch, glaube ich, ein heißes Thema. Resultiert möglicherweise eine Impotenz aus einer Corona-Erkrankung durch Einflüsse auf den Hormonspiegel, durch Veränderungen an den Blutgefäßen, solche Sachen stehen alle im Raum. Da werde ich demnächst auch mal einen Experten zu einladen, aber das ist sicherlich auch noch ein neues Feld, was jetzt aber noch gar nicht so im Vordergrund stand auf dem diesjährigen Kongress. Prima. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass Sie beide hier waren und Ihre Eindrücke von der Urologie, von dem Kongress geschildert haben und Ihre Zeitschrift, das Uroforum, vorgestellt haben. Herzlichen Dank für den Besuch in der Pinkelpause.
Sehr gerne.
Herr Runkel, dass Sie der Urologie treu bleiben, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Herrn Reimann kann ich nur motivieren, dass jetzt nach diesem tollen Start er der Urologie weiterhin treu bleibt. Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank.
Vielen Dank dafür.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.